Nageln Sie mich nicht fest, aber ich glaube, so ein Quartett hat es noch nie gegeben. Blockflöte, Viola, Tuba und Klavier. Das sind die Hanke Brothers. Vier Brüder, nachvollziehbarerweise im vergangenen Jahr ausgezeichnet mit dem Opus Klassik. Und was für ein Groove, wie man heutzutage sagen würde, diese vier klassische Musik in dieser Besetzung.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Kein Roman, keine Parabel, keine Kurzgeschichten, nein, Stories nennt Edgar Kehret das, was er in seinem Band Starke Meinung zu brennenden Themen veröffentlicht hat. Und zwei weitere dieser Stories haben wir heute für Sie hier in Am Morgen vorgelesen. Oftmals beginnen diese Geschichten ja ganz harmlos und nehmen dann doch unerwartete Wendungen, zum Teil die schlimmsten mögliche. Vielleicht ist Ihnen das diese Woche schon aufgefallen, wenn Sie hin und wieder Am Morgen vorgelesen gehört haben bei uns. Für gestern zum Beispiel gab es dann eine Geschichte in mehreren Versionen, ja, womit Edgar Kehret verdeutlichen wollte, wie sehr der Zufall unser Leben bestimmt. Der Tod ist ein ständiger Begleiter der Menschen, die in Kehrets Stories vorkommen. Es geht immer um existenzielle Fragen, aber der Tod hat nie etwas Erdrückendes bei Edgar Kehret. Oftmals geht das Ganze mit Komik einher. Manchmal ist er sehr ernst. Also Sie werden das feststellen heute in den beiden Stories Hund um Hund alias Auge um Auge und davor die Geschichte, die dem Band seinen Titel gibt, Starke Meinung zu brennenden Themen. Gelesen von Torben Kessler und Peter Jordan.
Starke Meinung zu brennenden Themen. Sie war klein, am unteren Rand der Seite mit den Traueranzeigen versteckt, wie eine ängstliche Waise, die sich zwischen den Grabsteinen versteckt. »Haben Sie eine starke Meinung zu brennenden Themen?« fragte die Überschrift. Und darunter stand, wie die Antwort auf eine etwas andere Frage, »Jetzt können Sie viel Geld aus Ihren Meinungen machen.« Alles in schwarzen Buchstaben, außer den Worten »starke«, »brennenden« und Geld, die feuerrot gedruckt waren. Das Vorstellungsgespräch fand in einem improvisierten, fensterlosen Büro auf der Parkgaragenebene eines Gewerbegebäudes mit einer kleinen Frau, eigentlich schon eine Zwergin, mit angenehmen Gesichtszügen statt. »Ihr seid sicher überlaufen mit Bewerbern, bei der Rezession und allem«, versuchte Zafrir das Terrain zu sondieren. »Eben nicht«, erwiderte die Zwergin. »Bedauerlicherweise haben viel weniger angerufen, als wir erwartet haben.« »Das ist nur wegen der Platzierung«, tröstete sie Zafrir. »Die Zeitung hat euch beschissen. Statt die Anzeige auf die Seite mit den Stellenangeboten zu setzen, haben sie sie bei den Todesanzeigen platziert.« »Hat euch beschissen«, wiederholte die Zwergin seine Worte mit einem Lächeln. »Sehr schön. Siehst du, schon hast du eine deutliche Meinung zum Thema Presse ausgedrückt.«
»Ich habe noch eine ganze Menge anderer Meinungen«, begeisterte sich Zafrir.
»Echt?« »Wunderbar«, sagte die Zwergin. »Wärst du bereit, das näher zu erläutern?« Zafrir räusperte sich und sagte, »Ich denke, dass es nach dem Tod etwas gibt, das man zwar nicht benennen kann, das aber ganz greifbar traurig und einsam ist. Ich denke, Kinder müssen Erwachsene respektieren, auch wenn die sich irren. Ich denke, dass Angst die Menschen dazu bringt, schlechte Entscheidungen zu treffen. Ich denke, dass der israelische Fußball in den europäischen Top-Ligen nichts verloren hat.
Ich bin nicht sicher, dass du der richtige Mann für uns bist«, meinte die Zwergin und zündete sich eine lange, dünne Zigarette an.
»Aber wieso?«, protestierte Zafrir. »Wegen dem, was ich über Kinder gesagt habe? Es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich im Grunde ein äußerst liberaler und empathischer Mensch...«
Doch die Zwergin unterbrach ihn wieder. »Die Anzeige besagte ausdrücklich, dass es starke Meinungen sein müssen, die sich mit brennenden Themen befassen. Und die Thematik eines Lebens nach dem Tod ist zwar wirklich ein spannendes Thema, aber man kann nur schwer behaupten, dass es sich um ein aktuell...«
»Ich finde, dass man die Todesstrafe wieder einführen muss«, platzte Zafrir heftig dazwischen. »Warum hängt man Eichmann und keine Araber? Warum? Bloß weil er ein Deutscher ist? Das ist umgekehrte Diskriminierung. Diskriminierung der Europäer, das denke ich.«
Und nach einem Moment Stille schlug er hart auf den Tisch und fügte hinzu,
Eine Unverschämtheit ist das!«
»In Ordnung«, sagte die Zwergin. »Komm, ich erzähle dir etwas mehr über die Arbeit.« Die Zwergin schickte Zafrir los, um sich für Meinungsumfragen auf der Straße interviewen zu lassen. Anfangs für Lokalsender. Doch sie versprach ihm, das sei nur für ein paar Monate, um den Dreh rauszubekommen, und danach könne er zu den landesweiten Sendern wechseln. Wenn er sich bei den Umfragen bewähren würde, sagte sie, würde er sogar zum Diskussionsteilnehmer oder Kommentator aufsteigen. Der Job war anspruchsvoll, denn es verlangte von Zafrir, zu wirklich jedem Thema eine Meinung zu äußern, die die Stimmungslage in der Bevölkerung spiegelte oder die die Zuschauer empörte. Bevorzugt beides. Bei den ersten Malen, als er redete, stand in der Zeile am unteren Bildschirmrand Zafrir Menkin, Zahntechniker. Aber die Zwergin erklärte ihm, das sei bloß vorübergehend, nur bis er ein bisschen bekannter wäre. Und tatsächlich wurde die Betitelung sehr rasch ausgewechselt. Nun hieß es Zafrir Menkin, Meinungsträger. Die Leute fingen an, ihn auf der Straße zu erkennen. Ihre Reaktionen waren positiv oder indifferent, aber nie negativ. Ein Mädchen namens Zvia hielt ihn am Kühlschrank mit den Milchprodukten im Supermarkt auf und sagte, »Ich erinnere mich an dich. Du bist doch der, der gestern in den Nachrichten geschrien hat. Worum ging es genau?« Die harmlose Frage führte zu einer Unterhaltung, die Unterhaltung zu einer Bekanntschaft und diese in der Fortsetzung, um genau zu sein, an Rosh Hashanah, zu einem einvernehmlichen sexuellen Kontakt. Am Abend von Yom Kippur gingen sie langsam den Derech HaShalom entlang, wo sie aus allen Richtungen von Kindern mit stacheligen Haaren auf E-Rollern und Fahrrädern umrundet wurden. »Ich finde nicht, dass Kinder ausgerechnet am Abend von Yom Kippur Fahrrad fahren müssen«, sagte er zu Zvia, »als würden sie es gerade extra machen. Und ein Volk, das seine Kinder dazu erzieht, gegen seine Tradition und seine Bräuche anzugehen, ist ein Volk, das...«
»Jetzt Pause«,
lächelte ihm Zvia zu und streckte ihm die Hand hin. Und so gingen die zwei Hand in Hand, mitten auf der Straße, eine ganze Stunde lang, ohne etwas zu sagen. Ein paar Tage danach war er als Diskussionsteilnehmer in einer politischen Talkshow zu Gast. Die Frau, die links von ihm saß, eine Araberin, wenn ihn nicht alles täuschte, oder eine religiöse Jüdin, jedenfalls eine mit einem Stück Stoff auf dem Kopf, schrie permanent den Moderator an, er solle sich schämen. Als die Reihe an Zafrir war zu sprechen, zischte sie, noch bevor er ein Wort sagen konnte, noch nah genug am Mikrofon in sich hinein, privilegierter weißer Kerl. Zafrir wollte ihr eine scharfe, aber auch aufmunternde Antwort geben, etwas von Liebe, die fast alles heilen kann, wie Zvia, seit er sie getroffen hatte, sein Leben wie eine Sonne erhellte, die die Wirklichkeit mit sanften Wasserfarben überzog. Weil er sich jedoch bewusst war, dass all das im Fernsehen nicht gut ankommen würde, schrie er stattdessen, »Wir sind hier nicht im Iran, gute Frau. Heben Sie sich Ihre Kopflumpen für Purim auf!« An dem Punkt applaudierte das Publikum frenetisch und Zafrir wusste, dass er sich wieder seinen ganzen warmen, schönen Gedanken über Zvia zuwenden konnte und die Diskussion nun von selbst weiterlaufen würde. Nach den Aufnahmen dieser Sendung bestellte ihn die Zwergin zu einem Gespräch unter vier Augen. Sie sagte zu ihm, sie sei etwas beunruhigt. Er käme auf dem Bildschirm nicht mehr so gut rüber wie früher. Er wirke verloren. Etwas in ihm habe sich entschärft. Zafrir nickte und bat sie, ihn zu den Straßeninterviews zurückzuschicken. Doch sie erklärte ihm, das ginge nicht mehr. Er sei zu bekannt. Und nach einigen weiteren schwachen Auftritten in Diskussionsrunden trennten sie sich in aller Freundschaft. Weniger als eine Woche später stieß er in der Rubrik der Stellenangebote auf die lakonische Anzeige »Verliebte gesucht« und darunter, ohne irgendeinen syntaktischen Zusammenhang, das Wort »Geld« mit drei Ausrufezeichen. Zafrir rief an. Auch dieses Vorstellungsgespräch fand auf der Parkgaragenebene eines Gewerbegebäudes statt, nur wurde es diesmal von einem dicken Mann durchgeführt, dessen Gesicht ein französisches Bärtchen zierte. Der Dicke erklärte ihm, dass er eine Spielshow mit dem Titel »Wahre Liebe« produziere, zu der verliebte Paare kommen sollten und jedes Mal, wenn sich einer der Partner in einer schrecklichen Lage befände, müsste der andere etwas opfern, um ihn zu retten.
In Amerika haben sie das mit illegalen Einwanderern gemacht und das lief bombenmäßig, sagte der Dicke. Aber hier in Israel sind die Leute konservativer.
Anfangs wollte Zvia nicht mitmachen. Aber als sie begriff, wie wichtig es Zafrir war, willigte sie ein. In der ersten Sendung legte man sie auf ein Nest von Feuerameisen, die sich von Menschenfleisch ernähren. Und Zafrir war gezwungen, seinen linken Augapfel an sie zu verfüttern, um sie zu retten. Im Halbfinale musste Zvia ein sexy Striptease hinlegen, um Zafrir vor den mörderischen Fäusten eines gewalttätigen usbekischen Ringers zu retten. Und in der Endausscheidung musste Zafrir eine beträchtliche Menge seines eigenen Urins mit einem Strohhalm trinken, um Zvia vor einer Reihe tödlicher Elektroschocks zu bewahren. Zvia und Zafrir gewannen die Show und eine Menge Geld, sowie ein mit Diamanten besetztes Türschild aus reinem Gold, auf dem ein von einem Pfeil durchbohrtes Herz zwischen ihren Namen prangte. Der Moderator war völlig fassungslos, als er entdeckte, dass das Paar, das im Namen der Liebe so viel zu opfern bereit gewesen war, nicht einmal zusammen wohnte. Als Reaktion darauf lächelten sie ihn nur schüchtern an. Das war das letzte Mal, dass sie im Fernsehen auftraten. Auf dem Rückweg vom Studio kam ein Lastwagenfahrer, der am Steuer eingeschlafen war, von der Fahrbahn ab und prallte frontal mit ihnen zusammen. Zafrir hatte einmal an einer Diskussionsrunde teilgenommen, die den Tod im Straßenverkehr zum Thema hatte und dabei die Mentalität der israelischen Autofahrer giftspuckend angegriffen. Aber das war jetzt bedeutungslos. Der Unfall war grauenhaft. Und während die blutüberströmte Zvia vergeblich versuchte, die Wiederbelebungsmaßnahmen an ihm durchzuführen, die sie für eine der Aufgaben in der Spielshow gelernt hatte, entdeckte Zafrir, dass er wieder einmal Recht gehabt hatte. Dass nach dem Tod tatsächlich etwas existierte. Etwas Trauriges und Einsames, das sich nicht benennen ließ.
Hund um Hund, alias Auge um Auge, für Fida. Joas marschiert ein paar Meter vor uns. Er geht wirklich schnell. Alex und ich müssen fast rennen, um mitzukommen. Joas geht immer schnell und wenn er wütend ist, dann noch schneller. Aber so habe ich ihn noch nie gesehen. In einer Hand hält er eine rostige Eisenstange, die wir unterwegs gefunden haben, und in der anderen eine Sprite-Plastikflasche, die er an der Tankstelle an der Kreuzung abgefüllt hat. Alex flüstert mir keuchend zu. Er ist verrückt, dein Bruder. Echt komplett verrückt. Joas, der anscheinend etwas gehört hat, bleibt stehen und dreht sich zu ihm um. Was hast du gesagt? Fragt er. Er hat gesagt, dass wir zur Polizei gehen müssen, platze ich heraus. Dass es sich nicht lohnt, wenn wir Schwierigkeiten kriegen. Was ist los, Blödmann? Sagt Joas und fängt an, auf Alex zuzugehen. Hast wohl Angst, mit uns zum Araberviertel zu kommen? Ich versuche nachzudenken, was ich sagen könnte. Irgendwas, um das hier zu stoppen. Als ich von der Schule heimkam, war Smadja schon tot. Er lag auf der Straße, die am Friedhof vorbeigeht, direkt an der Abzweigung zu unserer Straße. Am Anfang dachte ich, dass es ein anderer Hund ist, weil sein Fell braun und nicht weiß, wie das von Smadja aussah. Aber als ich näher kam, merkte ich, dass es die Farbe des getrockneten Bluts war. Und Alex, der direkt neben der Hundeleiche stand, rannte auf mich zu und erzählte mir alles. Wie ein silberner Renault-Kleintransporter total schnell aus Richtung des Eisenbahnviertels angekommen war und Smadja in die Luft gewirbelt hatte. Wie der Transporter dann nach ein paar Metern angehalten hatte und ein Mann mit Bart ausgestiegen war. Alex sagte, dass der Mann wirklich groß war, mit einer großen weißen Kappe auf dem Kopf, wie sie Araber tragen. Und statt zu fliehen, war er, Alex, auf den Wagen zugerannt und hatte geschrien, »Du hast ihn umgebracht! Du hast ihn umgebracht!« Und der Araber, obwohl er doppelt so groß war wie Alex, erschrak, stieg sofort wieder in den Transporter ein und flüchtete. Ich und Alex sind nicht wirklich Freunde, obwohl wir im gleichen Alter sind und in derselben Straße wohnen. Er ist vielleicht das einzige Kind im ganzen Viertel, das auf eine andere Schule geht. Akiva hat mir einmal erzählt, dass es so eine Schule für komische Kinder sei, dass es dort keine Hausaufgaben gäbe und dass jeder, der dorthin gehen wolle, stricken können müsste, sogar die Jungs. In der Früh, wenn Joas und ich zur Schule gehen, sehen wir Alex immer, der auf seinen Bus wartet. Und er kommt erst, wenn es schon fast dunkel ist, wieder ins Viertel zurück. Zum Glück hatte er ausgerechnet an diesem Morgen gekotzt. Und seine dürre Mutter mit der heiseren Stimme und den Kräuselschwammhaaren beschloss, dass er zu Hause bleiben sollte. Sonst hätte er nämlich nie im Leben gesehen, wie der Hund überfahren wurde. »Wie der abgehauen ist, habe ich sofort das Handy rausgeholt und ein Foto gemacht«, sagt Alex und zeigt mir stolz ein verschwommenes Bild von dem Nummernschild des Transporters. »Siehst du, mit der Nummer von dem Auto schnappt ihn die Polizei sofort.« Joas und ich haben Smadjas Grab auf dem Hügel neben dem Friedhof ausgehoben. Joas hat gesagt, das sei nach jüdischer Vorschrift in Ordnung und für Smadja wäre es besser, denn dann wäre er nicht allein begraben. Alex wollte auch graben, aber Joas hat den Spaten umklammert und gesagt, dass ihn das Graben beruhige und außer mir würde er niemand ranlassen. Nachdem wir Smadja in das Loch gelegt hatten, meinte Joas, ich könnte doch was über ihn sagen. Also nicht direkt ein Gebet, weil er ja ein Hund war, aber über ihn reden. Ich sagte, dass er ein guter Hund war und als ich ihn an meinem 9. Geburtstag gekriegt habe, noch als Welpen, brachten sie gerade eine Sendung über Oren Smadja, der einmal eine Bronzemedaille bei der Olympiade gewonnen hat, und haben gezeigt, wie er auf einer Matte Judo-Rollen machte, die genauso aussahen, wie sich ein Welpe herumrollt. Und ich habe sofort gesagt, dass wir ihn Smadja nennen. Und Joas und Papa haben gemeint, dass Smadja nun nicht gerade ein Hundename sei, aber Mama sagte, das würde ich bestimmen. Da unterbrach mich Joas und sagte, ich müsste nicht alles erzählen, was seit seiner Geburt passiert ist. Ich solle einfach was über ihn sagen, was von Herzen kommt. Zum Beispiel, dass ich mich auch noch an ihn erinnern werde, wenn ich schon 100 bin, oder ich könnte an seinem Grab einen Schwur leisten. »Einen Schwur?« klinkte sich Alex ein. »Was für einen Schwur?« Joas erwiderte, ich könnte schwören, wenn ich jemals einen anderen Hund hätte, dass ich ihn zum Andenken auch Smadja nennen würde. Oder ich könnte schwören, seinen Tod zu rächen. Als Joas das sagte, zog Alex wieder sein Handy heraus und sagte, zur Polizei gehen ist nicht rächen. Joas grinste. Wer redet hier von Polizei? Sagte er zu Alex und fing an, das Grab zuzuschütten. Nadav und ich erledigen das allein. »Ich sage dir«, fuhr Alex fort, »mit dem Foto, mit der Nummer, das ich von dem Wagen habe, schnappen die ihn innerhalb von Sekunden.« »Schnappen die ihn innerhalb von Sekunden?« äffte Joas die Quietschstimme von Alex nach. »Wer? Wer schnappt ihn, du Trottel? Deine Stricklehrerin in der Mädchenschule?« »Das ist keine Mädchenschule«, empörte sich Alex. »Das ist eine Waldorfschule. Und wenn Nadav Anzeige erstattet, dann wird die Polizei Israels...« »Die Polizei Israels?« unterbrach ihn Joas. »Die israelische Polizei schafft es nicht mal, Menschenmörder zu verhaften. Und da denkst du wirklich, dass irgendwen dort ein Hundemörder juckt?« »Aber wenn nicht die Polizei, was genau sollen wir denn dann machen?« fragte Alex erschreckt. Statt zu antworten, schüttete Joas weiter das Grab zu. Und als er damit fertig war, warf er den Spaten auf die Erde, schaute mich an und sagte, »Komm, Kamerad, wir gehen ins Araberviertel.« Joas und ich gehen los. Auch Alex schließt sich uns an, bleibt aber ein paar Schritte hinter uns, um Joas nicht zu reizen. »Sag mal«, frage ich, hauptsächlich zur Ablenkung, damit er sich beruhigt, »was hast du in die Flasche gemacht? Kerosin?« »Benzin«, erwidert Joas und zieht ein orangenes Plastikfeuerzeug aus der Tasche. »Jalla!« Er schnipst das Feuerzeug an und hält es nahe vor mich hin. »Freudenfeuer!« »Wer kommt mit, einen Hund von den Arabs abfackeln?« »Moment mal«, ruft Alex und greift mit seinen sommersprossigen Händen nach meinem Arm. »Moment! Denk mal kurz nach. Das ist doch total unlogisch, dass wir hingehen und irgendeinen Hund umbringen, den wir gar nicht kennen, der überhaupt nichts zu tun hat mit...« »Unlogisch?« Joas nähert sein Gesicht wütend dem von Alex. »So steht's in der Bibel. Und jetzt kommt dir plötzlich auch die Bibel unlogisch vor?« »In der Bibel steht nirgendwo, wenn man dir einen Hund...« Aber Joas lässt ihn den Satz nicht zu Ende sprechen. »Auge um Auge«, schreit er. »Zahn um Zahn. Das ist aus dem Exodus. Bringt man euch überhaupt nichts bei in eurer bescheuerten Schule?« »Komm schon, Joas«, entgegnet Alex. »Das hat nicht einmal entfernte Ähnlichkeit. Dieser Fahrer mit der Kappe, der Araber«, sagt Joas wütend. »Sag Araber. Gut, sagt Alex, in Ordnung, der Araber. Ich hab gesehen, wie es passiert ist. Er ist wirklich abgehauen, hat sich wie ein Scheißkerl benommen. Aber er hat es nicht mit Absicht gemacht. Ach echt? Joas zwinkert mir zu und antwortet ihm. Verlass dich auf mich. Wenn wir denen heute einen Hund verbrennen, machen wir das auch nicht mit Absicht. Alex zieht sein Handy aus der Tasche, wedelt damit vor Joas Gesicht herum und schreit, »Du bist total bescheuert! Wenn du und Nadav die Flasche und dieses Feuerzeug jetzt nicht wegwerft und nach Hause geht, rufe ich die Polizei und erzähle ihnen alles über euch!« Joas gibt Alex eine Ohrfeige mit der Hand, in der er nicht die Flasche mit dem Benzin hält. Es ist seine schwächere Hand, aber es reicht aus, um Alex das Handy aus der Hand zu schlagen. Alex fängt an zu weinen. Joas hebt das Telefon vom Asphalt auf und steckt es in die Hosentasche. »Hörst du nicht, was man dir sagt, hey?« fährt er ihn an. »Keine Polizei, nur wir. Jetzt geh heim und gnade dir Gott, wenn du auch nur ein Wort sagst.«
»Mein Handy«,
wimmert Alex und streckt die Hand aus.
»Mein Handy!«
»Nachher«, zischt Joas. »Wenn du deinen Mund hältst, gib mir Nadav es dir später wieder, wenn wir zurückkommen.« Joas dreht sich um und geht in langen Schritten Richtung der Schienen weiter. Ich muss fast rennen, um ihn einzuholen.
»Nadav«, schreit Alex mir nach, »geh nicht mit, er ist total gestört.«
Aber Joas dreht sich nicht einmal um, um nachzusehen, ob ich komme. Er weiß, dass ich hinter ihm bin. Im Viertel der Araber gibt es fast keine Straßenbeleuchtung, aber Joas kennt sich gut aus. Er und seine Freunde kommen manchmal nach der Schule hierher, um Hummus zu essen. Auch bei uns im Viertel gibt es Hummus, aber Joas sagt, dass der von den Arabern besser schmeckt und die Hälfte kostet. Er führt uns durch einen schmalen, halbgeheimen Durchgang entlang zu einem vollgemüllten Platz, neben dem es eine Art großes, von einem Zaun umgebenes Lagerhaus gibt. Noch bevor wir in die Nähe kommen, höre ich Hundegebell, und eine Sekunde später taucht er auf, ein riesiger Dobermann, der wütend aussieht. Joas sagt zu mir, das sei ein Schullager von Arabern, und dass die Araber, die dort arbeiten, einem Jungen aus seiner Klasse, der an ihren Zaun gepinkelt hat, gedroht haben, dass sie den Hund auf ihn hetzen. »Heute Nacht machen wir ihnen ein Grillfeuer«, sagt er, und zieht ein Stück Salamiwurst heraus, das er in seiner Tasche aufbewahrt hat. »Heute Nacht zeigen wir ihnen, dass das Blut eines jüdischen Hunds kein Pappenstiel ist.« Joas Plan ist simpel. Ich muss nur das Salamistück nehmen, das er mitgebracht hat, es nahe an eine der Zaunritzen halten und den Hund rufen. Und wenn der die Wurst riecht und näher kommt, wird Joas das Benzin in der Flasche über ihm ausschütten und es anzünden.
»Ich will nicht«, sage ich zu ihm.
»Was, du willst nicht«, stöhnt Joas. »Für was sind wir denn dann hergekommen? Na, nimm schon.« Er drückt mir die Wurst in die Hand, die in ein Stück Papier eingewickelt ist.
»Schau ihn dir an«, sage ich und deute auf den Hund, der jetzt auf der anderen Seite des Zauns mit einer Schuhschachtel spielt, die er gefunden hat. »Ist doch bloß ein armer Hund.«
»Arm?« Joas wird wütend. »Was heißt hier arm? Meinst du, er ist wie Smadja, für den du einen Ball schmeißt und er bringt ihn dir zurück? Wenn hier kein Zaun wäre, hätte er dich schon längst in Stücke gerissen.«
Ich schweige mit der eingewickelten Wurst in der Hand und Joas tritt dicht an mich heran und legt mir eine Hand auf die Schulter.
»Komm schon, Nadav«, sagt er mit milder Stimme zu mir. »Lass uns endlich Schluss damit machen.« Und flüstert dann, »Fürs Madja.«
»Ich will ihn nicht verbrennen«, sage ich.
»Ich auch nicht«, erwidert Joas. »Glaub mir, ich auch nicht. Aber wenn wir das nicht machen, wenn wir ihn nicht ein für alle Mal eine Lektion erteilen, dann nimmt das nie ein Ende. Smadja war nur dein erster Hund. Willst du, dass sie uns auch noch den nächsten Hund überfahren?«
Ich antworte nicht, also fährt er fort. »Hey, ich übernehme alles. Du brauchst gar nichts zu tun. Ihm bloß die Wurst geben. Ich würde das ja alleine machen, aber um das Benzin drüber zu schütten und anzuzünden, brauche ich zwei Hände.«
Ich schüttle verneinend den Kopf.
»Ich verstehe dich nicht.«
Joas nähert sein Gesicht dem meinen. »Ich verstehe dich nicht. Weißt du, was das heißt, dass dein Hund gestorben ist? Die ganze Nacht wirst du von ihm träumen. Die ganze Nacht wird er im Traum zu dir kommen, überfahren, mit den Reifenspuren auf dem Bauch, dich mit tieftraurigen Augen anschauen und heulen. Und was dann? Sagst du dann auch nein, wie ein Kindergartenkind? Gib her!«
Er reißt mir die Salami aus der Hand und sagt, »Egal, du verwöhnter kleiner Scheißer, ich mach das allein.«
Joas öffnet die Flasche mit dem Benzin und wirft den Verschluss wütend auf den Boden. Er reißt das Papier weg,
hält die Salami mit den Zähnen fest und geht dicht an den Zaun. Er versucht, den Hund zu locken, aber mit der Wurst zwischen den Zähnen ist nicht zu verstehen, was er sagt. Ungefähr 8 Meter weit weg spielt der Hund von den Arabern weiter mit der Schuhschachtel, die schon völlig zerfetzt ist. Und ganz egal, wie auch immer Joas ihn ruft, er ignoriert ihn einfach. Nach etwa einer Minute verlässt Joas den Zaun und kommt zu mir. »Nadav«, sagt er zu mir mit der flehendsten Stimme, die ich je im Leben von ihm gehört habe. »Ich kann's nicht allein. Ich brauche dich. Hilf mir.« Ich versuche etwas zu sagen, aber die Worte verwickeln sich, und als ich zu weinen anfange, umarmt mich Joas. Seine Umarmung riecht nach Benzin und Salami. Mittendrin klingelt Alex' Telefon. Joas lässt die Arme sinken, steckt das Feuerzeug in die Hosentasche zurück, zieht das Handy heraus und schaut auf das Display. »Das ist seine hirnrissige Mutter«, zischt er. »Diese Petze«, sage ich zu Joas, »er hat ihr garantiert alles erzählt.« Bevor wir zurückgehen, werfen wir die Flasche mit dem Benzin und das Feuerzeug in einen Abfallcontainer. Falls nämlich Alex' Mutter unseren Vater anruft und ihm sagt, dass wir versucht haben, was anzustellen, hat sie überhaupt keine Beweise. Die Wurst stecke ich durch den Zaun dem Hund von den Arabern zu und er vertilgt sie innerhalb einer Sekunde. Es ist eine gute Salami. Meine Mutter macht mir immer ein Sandwich damit, mit Mayonnaise und Essiggurken. Es wäre schade, sie wegzuwerfen.
Peter Jordan und Torben Kessler mit 2 Storys aus Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kiritz, gebürtig aus Israel, übersetzt von Barbara Linner. Gemeinschaftlich produziert übrigens vom Mitteldeutschen Rundfunk, also vom MDR, von HR2 und NDR Kultur. Diese Folge ab sofort 7 Tage lang für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App und im Netz ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Vertreter der deutschen Industrie kritisieren die Zollankündigungen von US-Präsident Trump. Künftig sollen Importe aus der Europäischen Union mit Aufschlägen von 20% belegt werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck warnt vor Verlusten für die EU und für die USA. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
Der geschäftsführende Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck nennt es eine US-Zollmanie. Und er warnt, die angekündigten Zölle können eine Spirale in Gang setzen, die weltweit wirtschaftliche Schäden verursachen. Mit, so Habeck, schlimmen Folgen für viele Menschen. Es sei gut, dass die Europäische Union weiter mit den USA verhandle. Noch bleibe etwas Zeit. Aber, so Habeck wörtlich, wenn die USA keine Verhandlungslösung wollen, wird die EU eine ausgewogene, klare und entschlossene Antwort geben. Auch mehrere Wirtschaftsverbände haben bereits auf Trumps Zollankündigungen reagiert. So warnt der Verband der Automobil-